Ja, ich habe euch heute Morgen keinen Film mitgebracht. Ich habe euch nicht mal einen Schauspieler mitgebracht. Und auch keine Präsentation. Ich kann bis gestern nicht verstehen, wie die Christen vor 100 Jahren ohne Präsentationen, ohne Beamer ausgekommen sind. Das heißt, heute Morgen wird die Leinwand dunkel bleiben. Am 4. Mai 1961 verließen 7 schwarze und 6 weiße Fahrgäste Washington D.C. in Greyhound- und Trailways-Bussen. Die Taktik war es, gemischt zu sitzen, mit mindestens einem Schwarzen in der für Weiße reservierten Zone im vorderen Bereich. Mit kleineren Schwierigkeiten fuhren die Busse durch Virginia, North Carolina und Georgia. Vor Anniston, Alabama, wurden die Busse am 14. Mai von einem Mob angegriffen und ein Bus in Brand gesteckt. Der Mob versuchte, die Türen zuzuhalten, um die Insassen lebendig verbrennen zu lassen. Als jedoch der Fahrzeugtank explodierte, konnten die Fahrgäste aus dem Bus fliehen, wurden aber wieder angegriffen. Nur die Warnschüsse eines Polizisten der Highway Patrol konnte das Lynchen verhindern. Später in das lokale Krankenhaus eingelieferte Freedom Rider wurden vom Krankenhauspersonal um 2 Uhr nachts vor die Tür gesetzt, weil man Übergriffe des Mobs befürchtete. Mit von Pastor Fred Shuttlesworth besorgten Autos wurden die Verletzten in Sicherheit gebracht. Als die Trailways-Busse Birmingham, Alabama erreichten, wurden sie von Mitgliedern des Ku Klux Klans angegriffen. Unter Anordnung und Mithilfe des Polizeikommissars Bull Kenner wurde die Freedom Rider mit Baseballschlägern, Eisenstangen und Fahrradketten brutal zusammengeschlagen. Besonders die weißen Teilnehmer wurden abgesondert und verprügelt. Was war geschehen? Kurz vorher hatte der amerikanische Präsident das Rassentrennungsgesetz verabschiedet. Weiße und Schwarze waren nun vor dem Gesetz gleich. Was aber als gut gemeinter Versuch, jetzt sind Schwarze und Weiße gleich und dürfen auch im gleichen Bus auch vorne sitzen, endete im Fiasko, endete im Chaos. Die Mitfahrer, diese 7 Schwarze und 6 Weiße, wurden dann später als Freedom Rider, als Freiheitsfahrer berühmt und bekannt. Das waren die Ersten, die es versucht haben, den Menschen die gute Botschaft der Rassentrennung, der aufgehobenen Rassentrennung zu verkünden. Auch heute Morgen geht es darum, dass wir einen Text lesen werden, in dem es darum ging, dass Jesus Christus gekommen ist in diese Welt, um Freiheit zu verkünden. Um Leben zu verkünden, um das Leben in ihm weiterzugeben, den Menschen schmackhaft zu machen, den Menschen zu zeigen, es gibt ein Leben mit Christus, es gibt ein Leben mit Gott. Und was anfänglich gut gemeint war, dass Jesus in seine Stadt in Jerusalem eingezogen ist, der König, der Könige, der König seines auserwählten Volkes, endete Tage später im totalen Chaos, im menschlichen Chaos. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, wer mitlesen möchte, ab Vers 29 bis 40. Als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien am Ölberg kam, schickte er zwei seiner Jünger mit dem Auftrag los: Geht in das Dorf da drüben. Gleich wenn ihr hineingeht, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, warum er es losbindet, sagt einfach: Der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hat. Als sie das Fohlen losmachten, fragten die Leute, denen es gehörte: Warum bindet ihr das Tier los? Der Herr braucht es, antworteten sie. Dann brachten sie das Jungtier zu Jesus, warfen ihre Mäntel darüber, ließen Jesus aufsteigen. Während er so seinen Weg fortsetzte, breiteten andere ihre Mäntel auf dem Weg aus. Als Jesus an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg in die Stadt hinabführte, brach die ganze Menge der Jünger in Freudenrufe aus. Sie lobten Gott mit lauter Stimme für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Frieden dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der in der Höhe wohnt. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu: Rabbi, bring deine Jünger doch zur Vernunft. Doch er erwiderte: Ich sage euch, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Ein Nebensatz hat sich bei mir festgesetzt, als ich diese Textstellen gelesen habe. Und er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Steine können nicht schreien, das weiß jeder. Aber wenn sie es könnten, sie würden es tun. Und so habe ich diese Predigt überschrieben mit: Wenn diese Steine schreien. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns zwischen Bethphage, Bethanien und dem Ölberg. Und auf der anderen Seite Jerusalem. Es sind zwei Handlungen in diese Geschichte mit verwoben. Einmal diese Geschichte mit dem Esel. Irgendwie eine süße Geschichte, wo Jesus dann den Esel sagt, wo der Esel zu finden ist und dass die Leute den Esel oder die Jünger den Esel mitbringen sollen. Auf der einen Seite und Jerusalem auf der anderen Seite. Wir befinden uns in Bethanien und Bethphage. Zwei kleine Nester. Groß waren sie bestimmt nicht. Vielleicht wie Ödigheim und Bietigheim. Also zur damaligen Zeit muss man sich das vorstellen. Nicht groß. Woher kommt Jesus, müssen wir uns fragen. Jesus kommt aus Jericho. Deswegen heißt es, er ging hinauf, weil Jericho liegt weit unten im Vergleich zu Jerusalem. Wenn man von Jericho nach Jerusalem muss, dann muss man sich schon anstrengen. Was war in Jericho? Was hat Jesus dort erlebt? Jesus ist zu Zachäus eingekehrt. Das ist die unmittelbare Geschichte davor. Jesus ist zu einem Zöllner eingekehrt, der in den Augen der damaligen theologischen Leiter ein Sünder war. Jesus ist zu einem Menschen eingekehrt und hat ihm das Leben gebracht. Er hat ihm die gute Nachricht gebracht: Du, ich will bei dir einkehren. Ich will zu dir, dem Sünder, einkehren. Zachäus war ein Mensch, der seine eigenen Leute, Landsleute, übers Ohr gehauen hat. Er war Zöllner, hat die Steuern eingetrieben und hat sie ihm wahrscheinlich mehr als einmal übers Ohr gehauen. Also ein Mensch wie du und ich. Ein Mensch mit den gleichen Anlagen wie du und ich. Wir haben schon sicherlich den einen oder anderen in unserem Leben übers Ohr gehauen, über den Tisch gezogen, reingelegt. So können wir uns das vorstellen. Und Jesus kommt von diesem Mann her. Und da geht der ganze Schwung von Jüngern, die ihm damals gefolgt sind, gehen ihm mit. Und sie steigen hinauf nach Bethanien und Bethphage. Bethanien, bekannt durch die Bibelkenner, Kapitel 12 im Johannesevangelium. Was ist da geschrieben? Lazarus, richtig. Also auch eine Geschichte, die unmittelbar davor ist und in die in dieser Handlung dann in anderen Evangelisten auch bestätigt wird. Die Auferweckung von Lazarus. Da hat Jesus etwas getan, was eigentlich menschlich gesehen nicht zu schaffen ist. Gott hat es gewagt, einen Menschen, der nach 4 Tagen im Tod schon angefangen hat zu riechen, angefangen hat zu stinken, vom Tod aufzuerwecken. Weil die Pharisäer ein Unding, das geht nicht. Sonst wäre er ja der Messias. Er hat den Lazarus vom Tod auferweckt und hat sich dadurch auch als Messias legitimiert. Denn nur er kann, der Messias, kann Menschen vom Tod auferwecken. Und Jesus befindet sich auch, rechter Hand sage ich jetzt mal, er kommt von unten hoch, dann ist links Jerusalem auf einer Anhöhe. Rechts geht es hoch zum Ölberg. Da war Jesus eigentlich auch gerne zu sehen. Lukas schreibt danach, er lehrte an dem Tage im Tempel, die Nächte aber ging er hinaus und übernachtete auf dem Berg, der Ölberg genannt wird. Jesus hat auf dem Ölberg geschlafen. Dann weiterlesen wir, und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Das heißt, er war schon öfters an diesem Berg gewesen. Und vom Ölberg aus sah man auch auf den Tempel. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger für sich allein zu ihm und sagten, sage uns, wann wird das sein? Was ist das Zeichen deiner Ankunft vor der Vollendung der Zeitalter? Er sieht den Tempel und sagt ihnen, von diesem Tempel wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Vom Ölberg fuhr er auch in den Himmel. Und dort wird auch Jesus eines Tages wieder stehen, wenn er kommen wird. Das ist der Hintergrund, das ist das Geschehen drumherum, um diese Handlung, die wir nun gelesen haben. Jesus hat ganz bewusst diese Route genommen, um zu zeigen, dass sein Wort sich erfüllen wird. Er hat genau gewusst, ich muss nach Bethphage kommen, weil dort in diesem Ort ist jemand, der einen Esel hat, einen jungen Esel, einen jungen männlichen Esel, und dass man ihn auch ausleihen kann, dass der Besitzer ihn auch gerne hergibt, wenn der Herr es sagt, ich brauche diesen Esel. Eigentlich gesehen ist es ja eine richtig süße Geschichte, die man gerne den Kindern erzählt, aber es steckt mehr dahinter. Einmal in Bezug auf die beiden Jünger, denen er den Auftrag gibt, diesen Esel zu holen. Ich bin überzeugt, dass sich Jesus diese 2 Jünger ganz bewusst ausgesucht hat. Stell dir mal vor, du bist einer dieser 2 Jünger. Sagen wir mal, der Fred ist einer von diesen 2 Jüngern und der Tobias ist einer dieser 2 Jünger. Also ihr zwei steht jetzt vor Jesus und kriegt den Auftrag, dahin zu gehen, an diese Ortschaft, ihr kennt euch nicht aus und ihr macht euch auf den Weg, weil Jesus euch genau die Anweisungen gibt, wo ihr hinzugehen habt. Ihr sollt am Anfang, am Eingang dieses Ortes hingehen. Dort werdet ihr einen Esel angebunden finden und auch das Muttertier noch angebunden finden. Und er macht euch auf den Weg. Jesus gibt euch diese Anweisung. Wie würdet ihr hingehen? Was meint ihr? Wären Sie von jetzt auf total überzeugt, dass da tatsächlich ein Esel steht? Ich weiß nicht, die zwei, so wie ich den Fred kenne, da ist er meistens ein bisschen skeptisch. Der überlegt sich die Sachen ganz gründlich durch. Und der Tobias, weiß auch nicht so recht, machen sich zwar auf den Weg, ja, weil das Jesus gesagt hat, aber irgendwie, man hat zwar Jesus schon viel zugetraut, er hat ja diesen Zachäus zum Glauben geführt, er hat ja diesen Lazarus zum Leben erweckt, also irgendwas wird schon dran sein, irgendwie wird man dem schon trauen können, was da Jesus Christus sagt. Auf alle Fälle wären sie ein bisschen skeptisch gewesen. Und tatsächlich, sie gehen hin und die beiden, ihr zwei, erlebt genau das, was Jesus gesagt hat. Sie finden diesen jungen Esel und tatsächlich werden sie auch gefragt, was macht ihr da, warum wollt ihr den Esel holen? Und allein die Antwort, der Herr braucht ihn. Also mir hört es sich so richtig fromm an. Ich weiß, der Herr braucht ihn. Aber sie geben genau die Antwort, die Jesus ihnen gesagt hat, die sie ihm geben sollen, die sie ihnen geben sollen. Und tatsächlich, der Mann scheint Jesus zu kennen, dem dieser Esel gehört. Und er weiß auch, zu wem dieser Esel kommt. Und dieser Mann muss Jesus kennen. Er muss genau wissen, wie er ist und was er an ihm gefunden hat. Und er erlaubt es den beiden Jüngern, diesen Esel mitzunehmen. Was wäre jetzt eurer beider Reaktion? Was wäre die Reaktion von euch, wenn alles, was Jesus gesagt hat, eingetreten ist? Was wäre die Reaktion von euch, wenn ihr merkt, ja, also wenn Jesus was sagt, dann kann ich mich darauf verlassen. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Geschichte, die auch bei den anderen Evangelisten vorhanden ist, warum wir diese Geschichte drin stehen haben. Wenn wir zum Anfang gehen des Evangeliums des Lukas, da lesen wir gleich im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie es uns überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich von allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hoch edler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Es geht darum, dieser Lukas hat genau recherchiert. Er war keiner dieser 12 Jünger. Lukas war Grieche. Er war von Beruf Arzt, können wir an anderen Stellen lesen. Er hat genau recherchiert, er hat also das genau überprüft, was ihm erzählt worden ist. Es sind keine Fake News, sondern wenn jetzt zum Beispiel wenn wir die Jünger gefragt hätten, den Tobias oder den Fred, du, wie war das damals noch, die Geschichte mit dem Esel? Die zwei hätten mir genau sagen können, du, das war so. Jesus hat uns fortgeschickt, wir sollen einen Esel holen, der ist tatsächlich da gewesen und der, von dem wir ihn den weggenommen haben, der hat es uns sogar erlaubt. Das heißt, ich will damit sagen, dass wir uns darauf verlassen können, was in diesem Wort geschrieben steht. In der Bibel steht, sie ist absolut zuverlässig. Und ihr könnt darauf vertrauen, schon allein über 3000 Verheißungen sind in diesem Buch geschrieben. Und viele, die meisten, sind schon eingetroffen oder sind wahr geworden. Gottes Wort ist wahr. Und ihr könnt ein Vertrauen darauf haben, dass dieses Wort zu euch spricht, dass Gott, dass Jesus Christus durch die Bibel zu euch in euer Leben spricht. Dass dieses Wort wie ein, wie soll ich sagen, eine Gebrauchsanleitung für dein Leben ist. Du kannst aus diesem Wort das Leben schöpfen. Du kannst dir Rat holen, du kannst dir Trost holen. Auch wie Helene vorgestellt hat, auch wenn du in Zeiten von Not und Bedrängnis bist, in Depressionen bist, lese mal in den Psalmen nach, wie der Trost zu finden ist. Lese mal im Psalm 23, wenn ich lesen kann, selbst in Todesschatten, selbst im Tal der Finsternis finde ich Kraft und Ruhe. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, kommt her zu mir, die ihr alle mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben oder bei mir könnt ihr Ruhe finden, dann ist es etwas, wo ich loslassen kann, wo ich zu diesem Herrn kommen kann, wo ich alles, was mich bedrückt und was mich belastet, ablegen kann. So frohlockt, so heißt es dann weiter, in einem weiteren Aspekt dieser Geschichte der Prophezeiung, wir erleben hautnah, wie Jesus eine Prophezeiung, die im Alten Testament gemacht wurde, jahrhundertelang in den Schriften angekündigt war, wahr wird. Da heißt es in Sacharja 9, Vers 9, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen, also das männliche Tier, der Eselin. Sacharja 9, Vers 9 ist es angekündigt. Worte aus der Vergangenheit laufen an diesem Punkt zusammen und werden zur Realität. Auf einem Eselsfüllen reitet er in die Stadt Jerusalem ein. Wir werden Zeuge, wie sich das Wort Gottes erfüllt. Das ist auch das, was Lukas in seinem Freund Theophilus deutlich machen will. Diesem Jesus kann man vertrauen. Und wenn die Steine schreien, Gottes Wort wird sich erfüllen. Du sitzt heute Morgen hier und du musst auch heute Morgen eine Entscheidung treffen. Vertraust du mir, was ich dir sage? Darauf musst du eine Antwort geben. Vertraust du, was Jesus dir damit sagen will? Jesus ist vertrauenswürdig. Jesus möchte, dass du Vertrauen zu ihm fasst. Jesus möchte, dass du mit ihm redest. Was legst du Jesus zu Füßen? Ich habe eine Geschichte, die ich nicht so ganz verstanden habe. Wenn Jesus doch alles weiß, warum setzt er sich auf den Esel, lässt sich feiern und ein paar Tage später ist er tot? Warum hat er das getan? Bisher war es doch so, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem alle Hände voll zu tun hatte, dass die Jünger nicht übertreten. Sie haben Abendmahl mit ihm gefeiert. Kurz vorher haben sie gestritten, dass sich die Balken gebogen haben. Wer wird der Größte sein im Himmelreich? Ich will neben Jesus Christus sitzen. Mit jedem Schritt, den man der Stadt näher kommt, steigt die Spannung. Jesus sagt seinen Jüngern auf diesem Weg nochmals seinen Tod voraus. Die Jünger wollen nicht hören. Allen voran die Geschichte mit Petrus. Er erzählt eine Geschichte von einem König und einem Hausverwalter. Er gibt dann irgendwelchen Hausverwaltern irgendwelche Talente und je nachdem, wie sie damit umgehen, werden sie belohnt. Und einer ist so schlau, vergräbt das, was er bekommt, im Boden. Und was erntet er dafür? Ja, die meisten von uns kennen den Ausgang dieser Geschichte. Jesus weiß, was vor ihm lag. Das Problem war die falsche Sicht der Jünger. Die Jünger wollten einen menschlichen König. Ich sage jetzt nicht nur die Jünger, ich beziehe es auf die ganzen Menschen, die um ihn herum waren. Die Jünger, die Menschen wollten einen König, der sie aus ihren Bedürfnissen heraus befreite. Das Bedürfnis oder das Problem war die Römer. Und so wie Asterix und Obelix die Römer vertrimmten, so haben sie sich auch da vorgestellt, das muss auch Jesus jetzt tun. Jesus wird kommen, wird die ganzen Römer vermöbeln und dann haben wir es wieder gut. Wir können einen Tempel aufbauen, wir können den Tempel dann zu neuer Schönheit und zu neuer Stärke und zu neuer Eleganz bringen. Und dann geht's uns gut. Aber dieses Evangelium verkündet Jesus nicht. Dieses Evangelium hat Jesus nicht in den Augen. Er verkündet kein Wohlstandsevangelium, dass es mir nur gut gehen muss, damit ich zeigen kann, Gott ist mit mir. Das war das Denken im Alten Testament. Immer wenn es mir gut ging, konnte man sagen, Gott ist mit mir. Gott hat sein Segen über mich ausgeschüttet. Aber das hat er auch, diese Denke hat er auch seine Probleme. Was sagt dann ein Hiob, wenn er in tiefste Schmerzen und tiefstes Elend fällt, weil ihm die ganze Familie wegstirbt und sogar seine Frau ihm nachher am Schluss noch sagt, komm, es hat ja eh keinen Wert, lass alles bleiben, stirb und wir vergessen die Sache. Hiob geht mit Gott durch dieses Leid hindurch. Gott begleitet Hiob durch dieses Leid hindurch und er gibt ihm die Kraft und es geht ihm nachher tatsächlich, ich glaube, 3 oder 4 Mal besser, wie er vorher ein riesiges Vermögen gehabt hat. Jesus hat eine andere Einstellung. Jesus will ein anderes Evangelium verkünden. Er will nicht den Menschen etwas geben, damit er reich wird, dass er keine Probleme mehr hat, sondern Jesus will den Menschen von innen heraus verändern. Jesus musste seine Jünger von diesem falschen Weg befreien. Es ändert sich das ganze Geschehen. Bereits am Abhang des Ölbergs, also Jesus steht ein bisschen oberhalb, schaut rüber auf Jerusalem, muss zuerst nun einen Weg des Abhangs nehmen und dann unten auf der Talsohle geht es wieder hoch, hinauf nach Jerusalem. Bisher hat sich Jesus immer sehr zurückgehalten. Er war immer sehr zurückhaltend, hat sich nicht aufgespielt. Aber nun nimmt er eine ganz andere Haltung ein. Er nimmt die Haltung eines Königs ein. Jesus Christus ist der König über Jerusalem. Jesus Christus ist der König über Israel. Jesus ist der König der ganzen Welt. Und Jesus Christus möchte in dieser Welt, in dieser Stadt Jerusalem als Symbol für die ganze Welt hineingehen und er betritt diese Stadt als König. Jesus Christus ist aber wirklich der König. Es heißt es, freue dich, du Zionsstadt, jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem, siehe, euer König kommt zu euch, ein Gerechter und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist ein Gerechter, er bringt die Rettung, er ist demütig. Jesus kommt nicht auf einem Pferd. Warum ist das nun dann so wichtig? Jesus will zum Ausdruck bringen, ich bin nicht der Herrscher, den ihr erwartet. Ich komme nicht in einem Panzer. Ich komme nicht in einem gepanzerten Wagen, so wie es ein gewisser Herr Trump tut, wenn er vorfährt und sich zeigt, dann sieht man, also ich denke, diese Glasscheiben sind mindestens so dick. Ich habe mal so ein Fahrzeug gesehen, so ein gepanzerter Wagen, in dem Leute sitzen, die sich schützen müssen vor dem Pöbel oder vor der Meute. Das sind Stahlplatten. Da braucht man schon eine Hydraulik, um die Türen zu schließen. Die kriegst du nicht so einfach auf. Und da kommt nicht einer gerade so leicht rein. Jesus kommt nicht auf einem Streitross, wie man zur damaligen Zeit zu sagen pflegte. Jesus kommt auf einem Esel zu einem Staatsbesuch nach Israel. Er will zeigen, ich bin der König, aber ein anderer König, als ihr denkt. Dieser König, er ist gerecht und er bringt Rettung. Er ist gerecht und bringt Rettung. Ich habe hier einmal einen Ausdruck machen lassen, was das bedeutet. Es ist das Wort Hosianna, das wir an diesem ersten Lied vom Anbetungsblock gesungen haben. Hosianna ist ein biblischer Ruf, der eine doppelte Bedeutung hat. Er ist gleichzeitig eine flehentliche Bitte um Rettung und gleichzeitig ein jubelnder Lobpreis. Die hebräische Wurzel leitet sich vom hebräischen Hoshia ab. Wörtliche Übersetzung, hilf doch oder rette uns, wir bitten dich. Ursprünglich war es ein Hilferuf an Gott oder an einen König. Es war nicht ein Hilferuf an einen normalen Menschen, sondern an Gott selbst. Herr, rette mich. Oder du, König Davids, David, rette mich, hilf mir. Es war einmal ein Begrüßungs- und Jubelruf und auch ein Bekenntnis des Messias. Mit diesem Ruf erkannten die Menschen in Jesus den versprochenen Retter und König Messias an. Das war die Anerkenntnis des Messias. Ja, Herr, ich brauche deine Hilfe, weil du König bist, weil du der Retter bist. Wie reagierst du darauf? Was legst du Jesus zu Füßen heute Morgen? Die Jünger damals oder die Menge damals, die haben Palmen genommen. Deswegen sind auch die Stühle heute Morgen mit diesen Palmen geziert. Die haben diese Palmen auf den Weg gelegt. Was haben sie noch auf den Weg gelegt? Kleider. Also ich hoffe jetzt nicht, dass sie die irgendwie jetzt gerade kurz ausgezogen haben und dann halbnackt rumgelaufen sind. Aber irgendwas in der Art muss passiert sein, oder? Sie haben sie mitgebracht und haben sie ausgelegt. Und Jesus ist da drüber geschritten mit dem Esel. Was bringen die Leute damit zum Ausdruck, wenn sie ihre Kleider auf die Straße legen? Kleider waren in der damaligen Zeit etwas Wertvolles. Man hat nicht gerade so irgendwelche Stofffetzen hier auf den vom Roten Kreuz hier auf den Weg geschmissen oder so eine Altkleiderkiste, wie sie da überall zu sehen sind. Altkleidersammelstelle, haben sie dann irgendwelche Stofffetzen rausgezogen, haben sie auf den Weg gelegt. Nein, das waren die sie vielleicht angezogen haben und man hat nicht viele Kleider damals gehabt. Albtraum für viele Frauen. Man hat diese Kleider, das Wertvolle, was man hat, ausgelegt. Und die Frage ist jetzt, um es vielleicht in unsere Zeit umzubrechen, was würdest du heute Morgen auslegen? Deine Sorgen? Um Jesus anzuerkennen, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe in meiner Bachelorarbeit zum Beispiel. Linda, ich erkenne dich als Messias an, als denjenigen, der mich rettet. Und deswegen kann ich Hosianna rufen. Ich kann laut jubeln und du kannst laut jubeln, wenn du Jesus das zu Füßen legst. Leg ihm deine Not, leg ihm sogar deine Sünden auf die Straße. Gib zu, ich brauche deine Hilfe. Mit diesem Ruf Hosianna haben die Leute zum Ausdruck gebracht, ich brauche deine Hilfe, weil du Gott bist und ich nicht damit mehr fertig werde. Ich brauche dich, weil du die Lösung meiner Probleme bist, weil du mir helfen kannst. Es gibt aber auch Ablehnung. Die Ablehnung der Pharisäer. Und ich male mir das bildlich vor Augen, da ist eine Menschenmenge dabei, Jesus Christus als Messias in Jerusalem zu empfangen. Sie sind auf dem Weg zum Tempel und begegnen der Menge. Sie erwarten ihn als König, also die Menge, bringen auch das zum Ausdruck mit den Palmen, mit den Kleidern. Sie rufen Hosianna, erkennen Jesus als König an, als Messias an. Das geht eindeutig hervor. Jesus wartet auf eine Entscheidung. Er wartet auf eine Entscheidung dieser Menge. Jesus Christus ist derjenige, der Lazarus auferweckt hat. Das sehen wir an anderen Stellen der Evangelisten, wo genau das zum Thema wird. Jesus Christus hat diesen Lazarus auferweckt. Er ist der Herr über Leben und Tod. Das kann nur der Messias sein. Und erst auf eine ablehnende Bemerkung der Pharisäer sagt Jesus diesen Satz: Wenn dieses Lob, diese Begrüßung nicht wäre, dann würden sogar die Steine schreien. Er schreibt der eigentlichen toten Materie lebendige Eigenschaften zu. Etwas, was tot ist, schreibt er lebendige Eigenschaften zu. Selbst diese Steine könnten schreien, dass er der Messias ist. Er sagt aber damit auch, die eigentlichen Totensteine sind die Pharisäer. Die eigentlichen Totensteine sind die Pharisäer, denn von ihnen kommt keine Anerkennung von Jesus Christus. Und wie schrecklich das sich ausweiten wird, sind gerade ein, zwei Verse später zu lesen, als er der Stadt näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte: Wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt. Du bist doch blind dafür. Du bist blind dafür. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen. Sie werden dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen und in der ganzen Stadt keinen Stein mehr auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, in der dich Gott besuchte, verpasst hat. Das ist tatsächlich passiert. Jesus Christus hat 71 nach Christus diese Stadt, oder nicht Jesus Christus, die Römer haben diese Stadt dem Erdboden gleich gemacht. Wie reagierst du? Ich hoffe nicht, dass wir eines Tages erleben müssen, dass Jesus dieses Gebäude platt macht. Aber wie reagieren wir auf diesen Anspruch, dass Jesus Christus heute Morgen mitten unter uns steht und dir den Weg zeigen möchte, Ich bin der Messias. Ich bin der, dein Leben verändern kann. Ich bin der, der Sünden vergeben kann, wie er es verheißen hat in seinem Wort, wie er es gesagt hat in seinem Wort. Ich bin der, Tote lebendig machen kann. Ich kann auch aus dir, einem Toten, für Gott toten Menschen, etwas Lebendiges wieder machen. Ich kann dich neu machen. Heute steht Jesus auch in diesem Raum, nur er ist nicht mit einem Esel gekommen heute Morgen. Aber Jesus ist auch nicht auf einen Esel angewiesen. Damals, wie heute gilt, er ist ein oder der König. Die Frage stellt sich, ist er dein König? Er ist gerecht und er bringt Rettung. Bist du gerecht? Hast du die Rettung erfahren? Hast du dich Jesus zugewendet? Hast du ihm eingestanden? Hier hast du meine Kleider. Jesus ist demütig. Er zeigt nicht mit dem Finger. Er sagt nicht, was du falsch gemacht hast. Er sagt nicht, was du je hättest tun müssen, um ein guter Mensch zu werden. Sondern er zeigt dir sein eigenes Leben. Er zeigt dir seine Nägel. Er zeigt dir seine Wunden. Das habe ich alles für dich getan. Das ist der Sinn von Ostern. Jesus kommt in diese Welt an Weihnachten. Aber er endet am Kreuz an Ostern, um dir das Leben zu bringen. Er ist 3 Tage später auferstanden. Und das feiern wir am Ostersonntag in einer Woche. Jesus ist demütig. Er nimmt dich in den Arm. Er ist derjenige, der das Leben, der dich geschaffen hat. Er möchte mit dir leben. Und Jesus wird eines Tages auch kommen und wird herrschen. Das wird passieren. Ich bin nicht der Meinung, dass diese Welt zugrunde geht, obwohl der Mensch alles dran setzt, es zu tun. Wir lesen im Hebräerbrief, dass Gott seinen Sohn als Erben eingesetzt hat. Ein Erbe empfängt nur, wenn jemand gestorben ist. Jesus ist als Erbe eingesetzt. Er wird diese Erde erben, aber er wird nicht diese Erde zugrunde gehen lassen. Es wird etwas Neues daraus werden. Es wird etwas viel Schöneres daraus werden, als wir je, ob grün oder rot oder schwarz oder blau, je uns vorstellen können. Jesus Christus wird uns etwas schenken, aber nur, wenn du dich für ihn entscheidest. Nimmst du mich an oder lehnst du mich ab? Es geht nicht um philosophische Fragen, bei denen wir ausweichen können. Es geht nur um eine Person. Und wenn die Steine schreien, Jesus Christus ist der König. Amen.